Liebe Gemeinde, heute möchte ich mit Ihnen über einen der bekanntesten Texte der Bibel nachdenken, Kains Brudermord in Exodus 4, die Verse 1 bis 16. Ich orientiere mich dabei an einem Vortrag eines emeritierten Theologieprofessors, der im Internet abrufbar ist. Und ich versuche dabei unter anderem die Antworten auf zwei Fragen. Geht es denn überhaupt um die Gaben? Und wie merken die beiden denn, dass Gott Abels Opfer gnädig ansieht, bei Kain aber nicht? Ich möchte eine Vorbemerkung machen. Der Predigttext gehört zu den urgeschichtlichen Erzählungen, so wie Adam und Eva oder die Sintflut. Es geht um fundamentale Merkmale des Menschseins, die überall vorkommen, in allen Erdteilen, zu allen Zeiten. Das macht seine Wirkung aus. Ich lese den Predigttext. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, und ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn: Meine Schuld ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird's mir gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm: Nein, sondern wer kein Tod schlägt, der soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, jenseits von Eden gen Osten. Der Herr segne an uns dieses Wort. In der Einleitung erfahren wir, dass Kain der erste Mensch ist, der nach einer menschlichen Zeugung von einer Frau geboren wurde. Und ausgerechnet er wurde zu einem Mörder. Wichtig finde ich, dass es nicht von Anfang an eine dunkle Wolke über Kain gibt. Im Gegenteil, die Freude von Eva über ihren Erstgeborenen wird berichtet, bei Abel schon nicht mehr. Abel heißt übrigens übersetzt Hauch, Windhauch. Das drückt auch die Vergänglichkeit aus. Es geht im Text weiter mit der Vorstellung über den Beruf. Kleinviehhirte Abel, Kain ist Ackerbauer. Das sind die ältesten Berufe im Orient, die Grundlage der altorientalischen Gesellschaft. Soweit im Schnelldurchgang. Jetzt beginnt die Kernerzählung. Nach geraumer Zeit brachte Kain Jahwe eine Gabe dar. Und auch Abel tat dies. Wir sehen die Verwendung der gleichen Worte. Wir finden keine Unterschiede. Weiter in Vers 3. Es begab sich nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Zunächst hierher. Es gibt hier keinen Hinweis auf die Frage, die jeden Leser natürlich sofort beschäftigt. Warum sieht Gott das eine Opfer gnädig an und das andere nicht? Dass das nicht erwähnt wird, ist sicher bewusst geschehen. Später hat man das wohl nicht mehr ausgehalten und es musste erklärt werden. Man findet spätere Texte, in denen Kain negativ und gewinnsüchtig, Abel aber immer moralisch gut beschrieben wird. Aber in dem zugrunde liegenden Text hier erfolgt eine Einteilung bis zu dieser Stelle nicht. Und die Entscheidung Gottes wird nicht erklärt. Auch in dem jetzt folgenden Gespräch zwischen Kain und Gott wird es nicht erklärt. Das müssen wir aushalten. Ich habe gesagt, der Text behandelt urgeschichtliche, ganz grundlegende Fragen. Schauen wir weiter auf den Text. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Aha, es geht also gar nicht nur um die Gabe. Abel und sein Opfer sah er gnädig an und Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Es geht um die ganze Person. Für mich war das ein Aha-Erlebnis, denn ich hatte mir, obwohl es schlicht und einfach dasteht, das bisher noch nicht so klar gemacht. Liebe Gemeinde, wenn es jetzt um die Personen geht, dann können wir uns fragen, woran die beiden dieses Ansehen denn gemerkt haben mögen. Denn offensichtlich ist es ja nicht so, dass wir genau wissen, was Gott von unseren Taten direkt hält. Also woran haben sie das vielleicht gemerkt? Werfen wir mal einen Blick auf die Menschen, die wir kennen. Dann sehen wir, es gibt Menschen, denen gelingt mehr oder weniger alles. Sie sind gesund und erfolgreich. Und es gibt Menschen, denen trotz besten Bemühens ganz vieles misslingt. Ein guter Anlauf scheitert immer wieder. Und dann bekommen sie mit 50 auch noch Krebs. Der Theologieprofessor berichtete von einer Familie mit 2 Töchtern. Die ältere unauffällig, ungefähr 1,60 groß und mit dem Hang zur Molligkeit. Die jüngere groß, bildhübsch, gärtenschlank, überall flogen der Jüngeren die Herzen zu und die Ältere hat darunter sehr gelitten. Oder ein anderer Aspekt. Wir wissen es, gibt Kinder, die bis zum 10. Lebensjahr schon viele Wochen im Krankenhaus verbracht haben. Und andere erzählen bei der Feier zum 60. Geburtstag ihres erfolgreichen Lebens, dass sie noch nicht einen Tag ins Krankenhaus mussten. Wir können festhalten, es geht ungerecht zu auf der Welt. Gott lässt den Lebensweg des einen gelingen und andere haben einfach schlechte Karten und können erkennbar nichts dafür. Und auch dafür ist Gott zuständig. Diese Frage muss man schon stellen dürfen, aber wir haben keine Antwort. Wenn wir jetzt diese Sicht als sieht gnädig an und sieht nicht gnädig an, dann merken wir, dass dieser Text völlig zeitlos, und grundlegend für unser menschliches Zusammenleben ist. Merken Sie, wie diese Erzählung an uns herankommt? Und Hand aufs Herz, wem von uns hat sich diese Frage bei der Beobachtung der Lebenswege unserer Mitmenschen nicht auch schon gestellt? Aber wir haben keine Antwort. Der Theologieprofessor sagt, dass er sich diese Frage für das Gespräch mit Gott im jüngsten Gericht vorgemerkt hat. Aber zurück zu unserem Text. Wie geht es jetzt weiter? Bisher hatten wir Außenperspektive. Jetzt wechseln wir zur Innenperspektive, zum Gefühlsleben des Kain. Er ergrimmte sehr und senkte seinen Blick. Er ist tief getroffen. Er ist verletzt. Er ist empört. Diese Reaktion ist verständlich. Ich hätte wohl auch so empfunden. Wenn wir uns nicht gebührend wertgeschätzt fühlen, dann trifft uns das sehr hart. Daraus folgt eine körperliche Reaktion. Er senkt seinen Blick. Das ist erzähltechnisch genial. Durch das Blicksenken verringert er den Horizont. Er erschwert Kommunikation und verweigert eine Begegnung auf Augenhöhe. Dieses Ergrimmen führt also zu einer körperlichen Haltung und aus diesen Haltungen können Taten werden. Und in diesem Moment greift Gott schon ein, bevor irgendetwas passiert ist. Denn Gott kennt die Innenwelt von Kain. Er spricht mit Kain. Gott spricht übrigens in dem ganzen Text kein Wort mit Abel. Gott wendet sich Kain zu. Er stellt ihm drei Fragen. Heute würden wir wahrscheinlich Coaching dazu sagen. Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor dem Tor und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Gott nimmt Kain nichts ab. Er bevormundet ihn nicht. Er sagt nur, du hast es in der Hand. Du kannst deinen Blick wieder heben und schlechte Taten vermeiden. Es gibt bei Gewalttaten eine Dynamik. Es gibt einen Punkt, bis zu dem man noch umkehren kann. Und ich möchte hier festhalten, dass Gott sich Kain weit davor zuwendet und ihn darauf hinweist, was geschehen kann. Dann kommt die Tat. Kain erhebt sich wieder seinen Bruder und schlug ihn tot. Eine schlichte Beschreibung, ganz dürr, kürzer geht es nicht. Danach ist Gott sofort wieder da. Er fragt, wo ist dein Bruder Abel? Kain antwortet patzig und mit einer Lüge. Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Gott fragt ihn, was hast du getan? Um diese Frage geht es. Auch in jeder Gerichtsverhandlung, auch im Weltgericht. Das ist die Frage, was hast du getan? Gott weiß, was geschehen ist. Deswegen wartet er keine Antwort ab. Er fährt gleich fort. Wir merken, dass die Sprache jetzt sehr emotional wird. Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Hier kann man auch übersetzen, das Blut ruft, schreit, kreischt. Gott solidarisiert sich völlig mit dem Opfer. Das Geschehene lässt Gott nicht kalt. Wir erleben ein ganz intensives Mitleiden. Und ganz wichtig, und das wird leicht überlesen, das Blut schreit nicht in das Leere. Das Blut schreit zu Gott. Gott hört die Stimme des vergossenen Blutes von jedem Ermordeten auf der Erde. Dann folgt der Fluch. Verdammt seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Das ist keine Strafe, das ist die Folge seiner Tat. Der Fluch seiner Tat, sagt man auch. Kain zieht sich diesen Fluch zu. Der Ackerboden, aus dem das Blut schreit, wird sich ihm verweigern. Da erkennt Kain, was er getan hat, spürt seine Schuld und antwortet Gott. Jetzt lügt er nicht mehr wie vorhin, jetzt spricht er ehrlich. Meine Schuld ist zu groß, ich kann sie nicht tragen. Du hast mich verbannt. Unstet muss ich sein und wer mich findet, wird mich töten. Liebe Gemeinde, jetzt gehen wir mal aus dem Text raus und stellen uns diese Frage. Was würdest du, was würden Sie jetzt tun? Wie würden Sie reagieren? Da kommt ein Brudermörder, der jetzt einsieht, was er angestellt hat und jammert. Da könnte man wirklich sagen, Selbstschuld. Tja, das fällt dir aber reichlich spät ein. Dein Bruder ist tot und jetzt jammerst du. Das hättest du dir ja vorher überlegen können. Gott hat es dir vor der Tat sogar noch gesagt. Und was macht unser Gott? Er sagt, nein, so wird es nicht sein. Ich passe auf dich auf. Wer Kain tötet, wird 7-mal gerecht werden. Und er macht Kain ein Zeichen, dass niemand ihn töten dürfe. Ja, das macht unser Gott. Er schützt diesen Mann, der seinen Bruder erschlagen hat und über dem jetzt alles zusammengebrochen ist, der seine Schuld einsieht, der aber nicht weiß, wie er damit weiterleben kann und der sich mit dieser Einsicht an Gott wendet. Hier liegt die unglaubliche Aussage dieses Textes, auch wenn du aus eigener Schuld nicht mehr weiter weißt. Wenn du trotz aller Warnungen dein Leben verbockt hast, wenn du wegen selbstverantwortendem Fehlverhalten keine Perspektive mehr siehst und du unter deiner Schuld zusammenbrichst und dich dann an Gott wendest, dann kann ich dir sagen, den Schutz, den Gott Kain gewährt hat, diesen Schutz gewährt Gott dir auch. Gott passt auch in den verfahrensten Situationen auf dich auf und schützt dich. Denn egal, was du getan hast, du bist und bleibst Gottes geliebtes Kind. Der weitere Text zeigt übrigens, dass auch der gezeichnete Mörder noch zu einem erfüllten Leben gelangen kann. Im nächsten Kapitel lesen wir, dass Kain heiratete, Kinder bekam und ein Städtegründer wurde. So hat er noch zu einem sinnerfüllten Leben gefunden. Liebe Gemeinde, was ist unser Gott für ein Gott? Er liebt uns auch noch, wenn wir uns über alle Maßen schuldig machen. Da können wir nur immer wieder staunen. Amen.